Der 1. Dezember markiert wie in jedem Jahr den Welt-AIDS-Tag und zu diesem Anlass haben wir uns Patrick Henschke von der AIDS-Stiftung oder von der AIDS-Hilfe Thüringen ins Interview geholt. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Ja, hallo.
Für den, sagen wir es mal, Laien oder jemand, der sich jetzt nicht täglich mit der Beratung von Menschen, die zu Ihnen kommen, beschäftigen, wie sieht denn so eine Beratung bei Ihnen aus? Kann man so ein bisschen allgemein sagen, was Sie da machen, wenn jemand zu Ihnen kommt und Ihnen bei Ihnen Hilfe möchte?
Ja, man kann es grob überschlagen. So ein bisschen ein Termin, wo mehrere Sachen drin vorkommen. Also einerseits erstmal eine Abfrage anonym und eine Datenabfrage von den Menschen, um überhaupt zu erfahren, was deren Hintergrund ist, also warum sie eine Beratung oder Testung in Anspruch nehmen, damit wir da schon mal ein bisschen einschätzen können, in welche Richtung vielleicht Beratung notwendig oder sinnvoll ist. Und es wird dann in der Regel erstmal abgefragt, ob Fragen bestehen, ob die Leute schon Fragen mitbringen, was so der Hintergrund ist, also ob sie eine Risikosituation hatten oder ob das eher so eine Routine-Testung ist, ob sie schon mal beraten wurden oder auch nicht. Und in der Regel gestaltet sich das dann kürzer oder länger. Bei Leuten, die schon Beratung hatten, fällt es relativ kurz aus. Gibt es eine kurze Info zum Beispiel zu Testoptionen und so weiter. Viele kommen aber auch das erste Mal einfach in die AIDS-Hilfe, lassen sich beraten oder testen und dann gibt es ein umfängliches Gespräch. Also zum Beispiel zu HIV und STIs, wie wird es übertragen, wo bestehen eventuell Risiken, wo nicht, was sind Testempfehlungen, wie häufig, auf was, genau.
Und wie läuft so ein Test bei Ihnen vor Ort ab, wenn Sie den durchführen? Ich kann mir vorstellen, Sie können jetzt nicht jemanden aus dem Arm einfach Blut abnehmen. Wie kann ich mir das bei Ihnen vor Ort vorstellen?
Tatsächlich machen wir Schnelltests, also Antikörperschnelltests, bieten das an im Moment für HIV, Syphilis und Hepatitis C. Und das sind Testungen, wo eine kleine Blutprobe aus der Fingerbeere entnommen wird. Und da ist auch jetzt kein medizinisches Personal für notwendig, wie es zum Beispiel bei Blutabnahme aus der Armvene nötig wäre, sondern gibt es eine Schulung. Und Beratungsfachkräfte können sich dahingehend schulen lassen und dann nach entsprechender Einweisung diese Testung durchführen. Und wie gesagt, also es braucht dann nur eine kleine Menge Blut, so ein paar Bluttropfen aus dem Finger. Es kommt ins Testkit rein, dann kommen da noch drei Flüssigkeiten drauf und 2 Minuten später haben wir das Ergebnis ablesbar.
Und wenn so ein Test bei Ihnen vor Ort positiv ausfällt, wie läuft das Prozedere dann ab? Gibt es dann jemanden, an dem Sie dann die Person an gewisse Testlabor oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, also wichtig ist halt in erster Linie schon mal, bevor man die Testung durchführt, tatsächlich eine Aufklärung über mögliche Optionen, also was kann bei dem Test rauskommen und was ist dann zu tun. Schon vor der Testung das eben dem Ratsuchenden oder Testwilligen eben schon mal zu vermitteln, weil erfahrungsgemäß, wenn es denn in den seltenen Fällen, wo so ein Test dann reaktiv ist, wenn das positiv in dem Sinne ausfallen sollte, also jetzt nicht positiv, sondern eben reaktiv, weil wir das noch nicht abschließend als Ärzte irgendwie einschätzen können. Also wir haben ja keine Ärzte, deswegen sagen wir nur, der Test ist reaktiv. Und wenn das eben der Fall ist, geht bei ganz vielen Menschen dann einfach so eine Art Tunnelmodus an. Also die sind dann für Informationen nicht mehr aufnahmefähig und erleben dann im Grunde so eine völlige Verengung, existenzielle Bedrohung, was bedeutet das jetzt alles, wenn ich jetzt positiv bin, und dann erreicht man da die Menschen gar nicht mehr. Deswegen gibt es die entsprechenden Infos schon vorher, dass eben, wenn so ein Schnelltest reaktiv sein sollte auf HIV, dass man dann in jedem Fall nochmal einen Bestätigungstest per Labor in einer HIV-Schwerpunktpraxis machen muss, um einfach Sicherheit zu haben, ob das Ergebnis korrekt ist oder nicht. Und natürlich auch vor dem Hintergrund, dass dann genau bestimmt werden kann, wie ist der Immunstatus des Patienten, wird dann eben auch, also es wird dann zeitnah auch sofort mit der Behandlung begonnen. Also bekommt dann Medikamente verschrieben und wird dann antiviral behandelt.
Ist der Test bei Ihnen vor Ort kostenlos oder muss ich da noch, wenn ich da bei Ihnen einen Test buchen würde, ist der mit irgendwelchen Mehrkosten für mich als jemand, der sich da testen lassen will, verbunden?
Unsere Schnelltests sind kostenfrei und wenn gewünscht auch anonym möglich. Also man kann Stand heute hier auch ohne Termin vorbeikommen. Man kann aber auch Termine online buchen, kann da seinen eigenen Namen eingeben oder eben auch nicht. Also man kann auch ein Pseudonym oder irgendwas anderes eingeben. Wichtig ist nur, dass man irgendwie Kontaktdaten hat, sodass wir eben Termine gegebenenfalls bestätigen oder absagen können. Und genau, wenn man dann hier vorbeikommt, ist das die Inanspruchnahme auf jeden Fall kostenfrei. Ab nächsten Jahr bieten wir auch Selbsttests mit Laborauswertung auf Chlamydien und Tripa an. Die sind dann nicht kostenfrei. Also da müssen wir die Laborkosten weitergeben. Das ist aber immer noch vergleichsweise kostengünstig mit voraussichtlich 15 Euro.
Es sind ja jetzt am letzten Woche, am 20. oder 21. November, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, die Zahlen vom Robert-Koch-Institut für das Jahr 2024 veröffentlicht wurden, was jetzt die Neuinfektionen mit HIV vor allen Dingen betreffen. Wenn wir jetzt auf die verschiedenen Gruppen, die dort aufgeführt sind, blicken, welche Gruppen sind da am gefährdetsten? Für welche Gruppen macht es am meisten Sinn, einigermaßen regelmäßig zu Ihnen zu einem Test vorbeizukommen?
Im Prinzip empfehlen wir es natürlich allen Menschen. Also wer sexuell aktiv ist, sollte das auf dem Schirm haben. Generelle Empfehlung wäre in der Breite einfach einmal im Jahr, wenn man das eintakten kann, einmal im Jahr einen HIV-Test zu machen, gerne kostenlos, anonym bei uns. Wahlweise auch bei Gesundheitsämtern in den jeweiligen Landkreisen oder kreisfreien Städten, dann ist man auf jeden Fall schon mal gut informiert und hat Sicherheit. Und ansonsten ist es natürlich immer sehr abhängig vom eigenen Verhalten, ne? Also wer sexuell einfach sehr aktiv ist, vielleicht auch viele Risiken eingeht, keine Kondome verwendet, wechselnde SexpartnerInnen hat, da ist es mitunter ratsam, vielleicht auch öfter zu einem Test zu kommen, also vielleicht halbjährlich oder einmal im Quartal. Wiederum bei anderen, wer jetzt in einer festen Partnerschaft ist oder eben nur sehr wenige Sexkontakte und da immer Kondome verwendet, da reicht einmal im Jahr aus. Also ich würde da einfach dafür sprechen, weniger jetzt so eine Risikogruppenfokussierung weiter aufrechtzuerhalten, sondern dass man schaut, wie ist das tatsächlich gelebte Schutzverhalten und sexuelle Gefährdung und Selbstgefährdung. Ja.
Es gibt ja in Teilen der Gesellschaft immer noch ausbaufähiges Wissen, was jetzt Prävention von HIV und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten angeht. Welche Mittel neben dem Kondom gibt es noch, um die Möglichkeit einer Infektion für den Partner zu minimieren oder auszuschließen oder auch vor allem auch mich selbst bei möglicherweise riskanten Kontakten zu schützen?
Also es gibt im Moment schon mehrere Optionen. Nicht alle sind für alle sinnvoll. In der Breite kann man schon sagen, also sowohl für alle Fokusgruppen, wenn man jetzt doch wieder auf Personengruppen abzielen will, in der Breite und zum Schutz vor HIV und vielen STI sind halt Kondome nach wie vor der Grundpfeiler der Prävention. Also das bleibt unverändert. Damit hat man den besten Schutz sowohl vor HIV als auch vielen anderen STIs. zumindest die, die eben über, ja, über die Geschlechtsorgane direkt dort lokalisierten Schleimhäute eben übertragen werden. Es gibt andere STI, die eben über zum Beispiel Hautschuppen oder so übertragen werden. Die deckt ein Kondom natürlich dann auch nicht ab. Aber das Kondom ist ja schon in der Breite wirklich immer noch die beste Option. Was HIV, also den Schutz vor HIV angeht, kann man außerdem auch auf die PrEP verweisen, die Präexpositionsprophylaxe, die ist, also das ist ein Medikament, ein antivirales Medikament, das seit 2019 über die gesetzlichen Krankenkassen auch verschrieben werden kann an Menschen mit einem substanziellen HIV-Infektionsrisiko. Das heißt, das richtet sich jetzt eher nicht an heterosexuelle, monogame Partnerschaften, sondern eher an Menschen, die eben viele wechselnde Partner und vielleicht auch riskanten Sex haben. Also das können zum Beispiel schwule oder bisexuelle Männer sein, das können queere Personen, Transpersonen, Nichtbinäre, das können aber auch beispielsweise heterosexuelle Personen mit häufig wechselnden SexpartnerInnen sein, auch Frauen oder Sexarbeitende im weitesten Sinn. Also wichtig ist da einfach, das Risiko muss für eine HIV-Infektion muss da einfach ein bisschen erhöht sein gegenüber dem durchschnittlichen Risiko in der Gesamtgesellschaft.
Jetzt schreibt zum Beispiel das RKI in seiner Veröffentlichung, dass das Wissen über die PrEP, die Sie hier gerade erzählt haben, in weiten Teilen vor allem heterosexuellen Beziehungen oder Menschen, die heterosexuelle Kontakte haben, eher weniger verbreitet ist als bei Menschen im zum Beispiel Transpersonen, non-binäre Personen haben oder schwule Personen haben, eher ein Wissen über die PrEP als heterosexuelle Menschen, woran glauben Sie, könnte das liegen, dass das Wissen nicht gleichmäßig verbreitet ist?
Gut, also da spielen viele Faktoren rein. Einerseits sieht man generell schon seit vielen Jahren, dass in der queeren Community, also was jetzt vor allem Männer, die Sex mit Männern haben, aber auch Transpersonen oder andere Personen aus dem queeren Spektrum, dass da Prävention viel erfolgreicher greift als in der Gesamtgesellschaft. Das hat einerseits mit Kampagnen zu tun, die eben schon seit Jahrzehnten laufen und verinnerlicht wurden. Zum anderen gestiegenes Bewusstsein über die eigene Gefährdungslage und gegebenenfalls höheres Risiko. Aber man sieht eben auch einfach, dass zum Beispiel unter schwulen und bisexuellen Männern die HIV-Infektionszahlen seit über 15 Jahren kontinuierlich fallen. Und tatsächlich sind das auch beispielsweise die Adressaten, die eben häufig auch zum Testen kommen. Ja, also da ist das Bewusstsein da, da greift Prävention und in der allgemeinen Gesellschaft ist es oft, dass das Thema nicht so als wichtig gesehen wird. Also generell ist Sexualität ja oft schambehaftet. Gerade HIV und AIDS wurde früher auch vor allem eben schwulen und bisexuellen Männern als Thema zugeschoben und gar nicht dran gedacht, dass das ja eigentlich auch einen selbst betreffen könnte. Wenn man heute mal im globalen Maßstab sich das anguckt, ist die Übertragung von HIV weit überwiegend auf heterosexuellem Weg der Fall. Aber in Deutschland ist eben nach wie vor ja, Männer, die Sex mit Männern haben, noch die größte Gruppe. Genau, und ich nehme an, das ist so eine Art Präventionsparadox. Also je besser Prävention funktioniert hat, umso mehr gerät es in Vergessenheit, umso weniger wird es finanziert, Stellen werden abgebaut, die Prävention greift nicht mehr und es kommt zu einem Wiederanstieg. Und das ist ja im Moment auch mit den jüngsten der jüngsten Berichterstattung des RKI auch nachzuvollziehen, dass es zu einem Wiederanstieg von HIV-Zahlen kommt.
Könnte man dann aus dem, was Sie eben beschrieben haben, aus der queeren Szene Lehren ziehen, um das Thema Prävention in der breiten Gesellschaft effektiver zu machen?
Ja, das ist der Versuch von Prävention seit vielen Jahren. Im Moment ist ja allgemein eher wahrzunehmen, dass es eher eine konservative Entwicklung in der Gesellschaft gibt, dass gerade auch Desinformation und soziale Medien und alles spielt ja rein, dass eben mitunter auch Vorbehalte entweder da sind oder eben geschürt werden gegenüber freigelebter Sexualität und allem, was da dran hängt. Und ja, ist schwierig im Moment, also da einen klaren Hebel zu finden, was müsste jetzt genau getan werden, damit sich das wieder verbessert, ist wahrscheinlich so einfach nicht runterzubrechen. Was auf jeden Fall hilfreich sein kann, ist das gestiegene Bewusstsein in der Bevölkerung eben auch mitzunehmen und zu stützen durch zum Beispiel niedrigschwellige Beratungs- und Testprojekte. Also wenn man die ausbaut und damit sozusagen für Kapazitäten sorgt, dass Menschen, die interessiert sind an Beratung oder Testung, sich eben auch beraten und testen lassen können, dann wäre das auf jeden Fall ein guter Ansatz. Ein anderer Hebel wäre zum Beispiel Drogenhilfeeinrichtungen zu stützen bei Spritzentauschprojekten und so weiter. Also gerade im Bereich der intravenös Drogenkonsumierenden gibt es ja auch einen kontinuierlichen Anstieg an HIV-Zahlen seit ein paar Jahren.
Jetzt hat die Deutsche AIDS-Hilfe vor knapp 2 Wochen ihre Kampagne zum Internationalen AIDS-Tag gestartet. Und da ging es auch um Diskriminierungserfahrungen, die HIV-positive Personen hier in Deutschland erfahren. Wo und in welchen Bereichen wird HIV-positiven Personen besonders oft Diskriminierung entgegengebracht? Haben Sie da aus Ihrer Beratungstätigkeit irgendwelche Erfahrungen, wo Sie sagen können, in den Bereichen wird des Öfteren gegen HIV-positive Menschen diskriminiert?
Also am häufigsten ist das wahrscheinlich in 2 Bereichen zu verorten. Einmal im Privatleben natürlich, also gerade mit im Hinblick auf zum Beispiel das Führen oder Eingehen von Partnerschaften, sexuellen Beziehungen und so weiter, ist das natürlich schon nach wie vor ein Hindernis. Also durch den mangelnden Kenntnisstand ist es für viele nach wie vor ein mit Angst besetztes Thema. Und selbst wenn Menschen, die mit HIV leben, eben behandelt und unter der Nachweisgrenze sind, also nicht mehr ansteckend sind nachweislich, das mag vielleicht zum einen oder anderen durchgedrungen sein, dass das so ist, aber auf der anderen Seite steht eben emotional die Angst und man geht es dann doch lieber nicht ein, vorsichtshalber. Ne? Auch wenn man die Person vielleicht liebt. Dann, ne? Genau. Ansonsten ganz großes Feld von Diskriminierungserfahrungen sind natürlich auch Erfahrungen von HIV-Patienten im Gesundheitswesen. Also paradoxerweise muss man ja sagen, denn gerade im Gesundheitswesen erwarten HIV-Patienten ja, dass das Fachpersonal dort auf dem aktuellen Stand ist. Und vielfach ist das aber eben noch nicht der Fall, sodass da zum Beispiel bei Ärzten, Zahnärzten in Kliniken, bei OPs unverhältnismäßige Erfahrungen nach wie vor gemacht werden, zum Beispiel, dass HIV-Patienten dann nur letzte Termine am Tag kriegen mit der Begründung, man müsse hinter ihnen ja die Praxis grundreinigen sozusagen, oder dass eben bei zahnärztlichen Behandlungen mehrere Paar Handschuhe angezogen werden, dass Datenschutzverstöße begangen werden, also HIV-Diagnosen zum Beispiel quer durchs Wartezimmer geteilt werden oder ja, unnötig Abstand gehalten wird und so weiter. Also gerade das Gesundheitswesen ist da nach wie vor da ganz großes Entwicklungspotenzial noch.
Gibt es da Bestrebungen oder Initiativen, die sich dafür einsetzen, vor allen Dingen medizinisches Personal in diesem Bereich besser zu schulen? Sehen Sie da irgendwelche Initiativen deutschlandweit?
Ja, zum Beispiel die Aidshilfen. Also es gibt von der deutschen Aidshilfe tatsächlich einige Angebote dahingehend. Es gibt eine Kontaktstelle für HIV-bezogene Diskriminierung, wo sich sowohl Patienten hinwenden können, aber auch Praxen, wenn sie eben sich sensibilisieren wollen für Fallstricke in der Beratung oder in der Behandlung von HIV-Patienten. Es gibt aber auch Programme von der Deutschen Aidshilfe, Let's Talk About Sex, wäre da zum Beispiel zu nennen, dass sich beispielsweise mit Workshops und kostenfreien Schulungen an Arztpraxen, an Ärztinnen, Praxisteams richtet oder zum Teil auch schon Seminare anbietet für Medizinstudentinnen oder Referentinnen. Ja, also da gibt es schon genug Angebote, aber ich denke, es wird noch nicht so angenommen, wie es wahrscheinlich wünschenswert wäre.
Und wenn man jetzt nicht im medizinischen Bereich als Fachpersonal tätig ist, wie kann man sich denn sonst mit HIV-positiven Menschen oder Menschen allgemein mit sexuell übertragbaren Krankheiten, wie kann man sich denn da mit den Personen solidarisch zeigen, wenn man sieht, denen geht es schlecht politisch als auch im sozialen Umfeld?
Ja, das ist natürlich ein weites Feld, ne? Also einerseits, man kann sich ehrenamtlich engagieren, zum Beispiel in Testprojekten oder in queeren Zentren oder bei der Aidshilfe, in der Beratung für Schulprävention, also an Schulen eben Bildungsveranstaltungen durchzuführen dazu. Man kann sich am Welt-AIDS-Tag solidarisch zeigen, eine rote Schleife tragen, auf Veranstaltungen gehen, man kann spenden. Also die Möglichkeiten sind da, denke ich, vielfältig.
Weil Sie jetzt auch vorhin angesprochen haben, den politischen Rechtsruck, haben Sie da auch in der Beratung, in der Präventionsarbeit, merken Sie den in Ihrer täglichen Arbeit oder ist das was, was eher so unterschwellig tagtäglich Ihnen betrifft?
Ja, also in der Beratung selbst eher weniger. Also natürlich, würde sagen, die Zusammensetzung unserer Klientel ist gut zur Hälfte auf jeden Fall aus der Allgemeinbevölkerung. Das heißt, man nimmt da natürlich schon auch ja, unterschiedliche Grundeinstellungen, Haltung wahr. Aber da natürlich Menschen in der Regel in eine Beratungsstelle gehen, die eben dann da auch eine Beratung wollen, ein Anliegen haben, sind da politische Fragen nicht Thema. Ne? Also wenn überhaupt, nimmt man es eben so im Hintergrund wahr oder stellt es fest anhand von immer schwierigeren Finanzierungen für Projekte oder Veranstaltungen oder dass man eben Mittel einwerben muss und ja, aber das betrifft viele gemeinnützige Vereine und wahrscheinlich auch viele Ressorts, dass da Sparvorgaben herrschen. Also das jetzt konkret auf einen Rechtsruck zu beziehen, sehe ich jetzt noch nicht. Nee.
Dann wollen wir jetzt nicht so ganz negativ enden. Und zwar wollte ich Sie noch fragen, welche Fortschritte Sie in den letzten Jahren sehen. Es gibt ja von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die haben lange Zeit auch ein Online-Angebot gemacht. Es gibt dann halt immer mehr gesundheitliche Angebote, was die Prävention von HIV angeht. Was sind dann aus Ihrer Sicht in den letzten Jahren die letzten oder die großen Fortschritte, die Sie da in dem Bereich sehen können?
Es gibt natürlich schon ein paar Fortschritte in unterschiedlichen Bereichen, beispielsweise wenn man allein auf die HIV-Forschung schaut, gibt es da eben nicht mehr nur Kondome als einziges Mittel, sich zu schützen, sondern eben auch medikamentöse Varianten. Es gibt eine PrEP, es gibt eine PEP, also eine Notfallmedikation nach Risikosituationen. Es gibt ja auch in der Behandlung einfach unterschiedliche Ansätze inzwischen. Es gibt eine Vielzahl an HIV-Medikamenten, die gut wirken, sehr gut wirken und nebenwirkungsarm in vielen Fällen auch sind, sodass man heute eigentlich sagen kann, dass HIV-Patienten, wenn sie denn getestet und diagnostiziert und behandelt sind, damit auch ein normales Leben führen können, ohne große Einschränkungen, mit einer vergleichbar normalen Lebenserwartung und genau, also guten Lebensqualität. So dass HIV heute eigentlich eine gut behandelbare chronische Infektion ist, die zwar noch nicht heilbar ist, aber eben man damit sehr gut leben kann. Und jetzt aus Sicht der Beratung, Testung, könnte man sagen, vielleicht auch ein positiver Nebeneffekt mal der Corona-Pandemie, dass einfach in der Gesellschaft da ein Bewusstsein da ist, für Gesundheit und vielleicht auch für Gesundheitsförderung und Vorsorge, für eine gewisse Bewusstheit mit der eigenen sexuellen Gesundheit, sodass halt wir das auch einfach in der Nachfrage sehen, eine steigende Nachfrage nach unseren Angeboten. Es kommen mehr Leute für Beratung und Testung vorbei und spielt für viele einfach eine Rolle. Und das ist auf jeden Fall ein Zugewinn im Vergleich zu vor beispielsweise 10 Jahren.
Wenn sich jetzt die Zuhörenden im Rahmen des 1. Dezember mit solidarisch einbringen wollen, haben Sie denn um den 1. Dezember zum Welt-AIDS-Tag Aktionen bei Ihnen in der Thüringer AIDS-Hilfe geplant? Sind da irgendwelche Termine, stehen die in der nächsten Zeit an?
Ja, es gibt verschiedene Aktionen, die sind jetzt nicht alle am 1.12., aber wir haben beispielsweise eine große Veranstaltung am 3.12., unseren Kinotag. Das richtet sich an Schülerinnen und Schüler der 8. und 9. Klassen in Erfurt, die dann an einer Veranstaltung teilnehmen, wo es eine Präventionsveranstaltung erstmal gibt, einen Fachvortrag mit einem anschließenden, mit einer Filmvorführung, wird ein Spielfilm gezeigt, der da zum Thema Leben mit HIV eben das behandelt. Und ja, also das ist auf jeden Fall eine große Veranstaltung. Und in Nordhausen werden wir unterstützen eine ehrenamtliche Gruppe, die dort ein Informationsangebot anbieten zum Welt-AIDS-Tag. Wir hatten jetzt schon verschiedene Schulpräventionsveranstaltungen, also beispielsweise in Erfurt an der Marie-Elise-Kaiser-Schule, waren wir zuletzt. Das ist eine Berufsfachschule, wo Fachkräfte ausgebildet werden für die Pflege und Gesundheitswesen. Und ja, es ist wichtig für deren Arbeit und dazu sensibilisieren für Infektionsprophylaxe und Diskriminierung. Genau.
Und wer mehr davon erfahren will und sich einfach mal die Daten dazu aufschreiben will, der kann auf die Seite der Thüringer AIDS-Hilfe gehen. Das war bei uns im Interview Patrick Henschke von der Thüringer AIDS-Hilfe. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
Sehr gerne.